Im dritten Teil unserer Podcast-Serie zu SEO, GEO, AIO oder was, wie Firmenwebsites in Zeiten von KI-Tools wie ChatGPT organisiert, gebaut, mit Content befüllt werden sollten, dreht sich heute alles um die Praxis. Wir wollen darüber sprechen, was konkret getan werden kann im Jetzt, im Hier und Heute, Anfang 2026. Damit unsere Unternehmung, unsere Firma, unser Verband, unsere Organisation die digitale Sichtbarkeit jenseits von Suchmaschinen stärken, erhalten und verbessern kann. In KI-Systemen, in den großen Plattformen, in Social-Media-Netzwerken, aber eben auch in Suchmaschinen wie Google oder Yahoo oder Bing. Konzentrieren wir uns aber jetzt auf das, was neu dazu kommt. Wir konzentrieren uns auf die KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity und Gemini und versuchen zu klären, was konkret auf unseren Webseiten und um unsere Webseiten im restlichen World Wide Web herum unternommen werden kann, um unsere Sichtbarkeit, unsere Online-Sichtbarkeit über alle Rechercheplattformen hinweg zu verbessern. Let's go! Die Art, wie Menschen online suchen, verändert sich rasant. Klassische Suchmaschinen haben in den vergangenen ein, zwei Jahren richtig krasse Wettbewerbe bekommen. Da ist künstliche Intelligenz, da sind aber auch große Plattformen und da sind die sozialen Netzwerke, die, wenn es um die Recherche im Internet geht, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wer also im Online-Marketing erfolgreich sein, erfolgreich bleiben will, erfolgreich werden möchte, der muss seine Strategien auf diese Veränderungen anpassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Neben den klassischen Suchmaschinen sind da also diese KI-Antwortsysteme, da sind große Plattformen, ja, im Reisebereich zum Beispiel sowas wie Booking.com, andernorts sowas wie Check24 oder MyHammer.de, aber auch die sozialen Medien, die in der Zwischenzeit die Suche durchaus als etwas Wichtiges erkannt haben. TikTok hat zum Beispiel eine hervorragend funktionierende Suchfunktion und antwortet auf all diese Suchanfragen mit dem im Moment angesagtesten Medium überhaupt, mit Kurzvideos, mit TikToks. Daher müssen Unternehmen ihre Online-Marketing-Strategien an diese rasanten Entwicklungen anpassen. Was ist aber nun konkret eigentlich zu tun? Worauf ist zu achten? Was sind die Punkte, die wir jetzt konkret, ohne uns in irgendwelchen Zukunftsvisionen zu verheddern, tun können, um dieser Sichtbarkeit in diesen verschiedenen Netzwerken entweder aufzubauen, wenn sie noch gar nicht da ist, oder zu stärken, für den Fall, dass da schon was ist, aber da durchaus noch Optimierungspotenzial drin besteht. Und ich versuche das mal in 6 Punkten zusammenzufassen. Also die generelle Qualität von Inhalten, die wir im Internet zur Verfügung stellen, deren Struktur, die Abstimmung dieser Inhalte auf die Nutzerinnen und Nutzer, dann ist da noch der Kontext, in dem das alles steht, die Aktualität, die Multimedialität und die, wie soll ich sagen, ein Kollege von mir hat das Informationshierarchie genannt, also die logische Abfolge von Informationen. Solche Dinge, die spielen meines Erachtens nach eine große Rolle. Vieles davon tun Suchmaschinenoptimierer schon seit längerem, um in Suchmaschinen wie Google oder Bing erfolgreich zu sein. Doch in gewissen Abwandlungen ist dies alles eben auch notwendig, um in den KI-Systemen, für die großen Plattformen oder eben für soziale Netzwerke ein spannender Treffer für Suchanfragen in Suchergebnisseiten zu sein. Also, die Qualität der Inhalte ist immer noch ganz klassisch davon geprägt, dass wir die Dinge nicht tun, vor denen SEOs schon seit vielen Jahren waren. Also, nicht mehr nur in Keywords zu denken, einen natürlichen Schreibstil an den Tag zu legen, der sich eher am Nutzer orientiert und der nicht nur darauf abzielt, Phrasen für eine Suchmaschine oder für ein KI-System so oft wie möglich in einem Text zu verbauen. Dass wenn wir Texte mithilfe von Tools schreiben, zum Beispiel über ChatGPT oder mit sowas wie einem Neuroflash, dass wir KI-unterstützt Texte, Inhalte, Videos, was auch immer erstellen, aber immer noch der Mensch davor und danach zu finden ist, so wie ein bisschen wie ein Sandwich-Modell, wenn man so will. Du hast da am Anfang den Menschen, der überlegt, was er möchte, der halt eine Strategie hat. Dann nutzt man im zweiten Schritt die AI, um die Umsetzung zu starten. Da entstehen dann Entwürfe von Videos, da entstehen Entwürfe von Blogbeiträgen oder von Landingpages. Und dann kommt in einem dritten Schritt wieder der Mensch zum Tragen, der das, was als Output aus dem KI-System rausgekommen ist, mit seinem Fachwissen ergänzt, es gegebenenfalls nochmal strukturiert, um Fehler minimiert, die durch die KI unter Umständen gemacht werden konnten. Selbst schon diese Art der Anpassung, ja, dieses Gegenlesen, dieses Überprüfen, dieses Einkürzen, dieses mit der menschlichen Expertise verfeinern, macht aus einem reinen KI-Text einen menschlichen Text. Ja, nur weil ChatGPT dabei geholfen hat, einen Blogbeitrag zu entwickeln, heißt das nicht, dass das ein KI-Text ist, den irgendeine Suchmaschine oder irgendeine KI abstrafen würde. Ja, das ist alles Quatsch. Struktur ist wichtig. Das ist etwas, was schon sehr früh sehr klar war. Also wenn wir dann einen Text erstellen, dann braucht er klare HTML-Hierarchien, eine H1, mehrere H2. Bei besonders langen Texten können H2-Blöcke auch noch mit H3-Überschriften unterteilt werden. Es helfen immer Aufzählungen, es helfen Tabellen. Unbedingt aus meiner Sicht erforderlich ist im Moment das Thema FAQs, weil FAQs einfach genau das sind, was auch ein LLM-KI-Antwortsystem wie ChatGPT ist. Da steht oben eine Frage, ausformuliert wie eine Frage, ein Prompt und unten drunter steht eine ausformulierte Antwort. Ja? Und ein FAQ funktioniert genauso. Da ist eine Frage, da unten drunter steht die direkte Antwort auf diese Frage. Warum sollte sich ein solches System nicht dieses Textes bedienen, wenn das mit der Qualität, worüber wir im Vorfeld gesprochen haben, gut gelöst wurde und jetzt auch noch die Struktur entsprechend dargereicht wird, gibt keinen Grund, dann nicht das als Quelle zu verwenden, das in eine Antwort vom KI-System einzubauen. Dann muss das Ganze natürlich irgendwie vernünftig geclustert sein. Also ich spreche gerne von Aspekten. Jeder Teilaspekt eines Themas sollte über einen Blogbeitrag, über eine Landingpage, je nachdem, was dann halt das Thema ist, ob es eher was Redaktionelles oder eher was Produkt- oder Servicebezogenes ist, abgedeckt sein. Also jede Frage, jeder Gedanke, jeder Einwand, den ein Mensch haben könnte, jeden Zweifel, der in einem Menschen entstehen kann, sollte über den Text, über einen Teilaspekt, der mit einer Zwischenüberschrift eingeleitet wird, abgearbeitet werden. Nur wenn alle Teilaspekte eines Themas, alle thematischen Cluster, die so ein Thema haben kann, in dem Dokument abgebildet sind, wenn also ein gewisses Maß an Vollständigkeit besteht, gibt es eine Chance, dass das Dokument ernst genommen wird. Und insgesamt gilt das dann auch für die gesamte Webseite. Ja, wenn also das eine Webseite ist, wo Online-Marketing, Weiterbildungen angeboten werden, dann sollte halt wirklich ein breites Spektrum an Weiterbildungen aus im Thema Online-Marketing da angeboten sein. Also sollten viele Themencluster, die zum Online-Marketing dazugehören, in dieser Webseite abgebildet sein. Nur dann erkennt das System, dass es sich hierbei um einen Ort der Expertise handelt. Das alles muss auf die Userinnen und User, die als Zielgruppe für den Content, für das Produkt, für die Dienstleistung, um die es da geht, abgestimmt sein. Also, was sind die Probleme, die die Menschen, die wir damit erreichen wollen, tatsächlich sind? Und wie löst unser Produkt, wie löst unsere Dienstleistung dieses Problem? Das ist die Hauptaufgabe, der sich jedes redaktionelle Stück auf einer Webseite stellen muss. Egal, ob das halt eine Landingpage für ein Produkt ist, ob das eine Kategorieseite ist, ob das ein Blogbeitrag ist. Es muss immer aus der Nutzersicht gedacht werden. Die Leute prompten ja aus ihrer Sicht heraus, wenn sie zum Beispiel im KI-System eine Frage stellen, was ist das Beste von, was ist das Günstigste in diesem Bereich, das ist der Anbieter, der mit diesem Feature den günstigsten Preis mit den besten Konditionen zu bieten hat. Also da werden immer praktisch die Vorteile ausformuliert, die aus der Sicht des Fragenden wichtig sind, und dann wird abgeglichen, wer zu diesen Vorteilen am besten passt. Also muss ich in den Inhalten, die ich zur Verfügung stelle, immer sicher gehen, dass die Vorteile, dass die Nutzenkommunikation aus der zukünftiger Kundeperspektive stattfindet. Das braucht eine nötige Inhaltstiefe. Die Leute müssen, wenn sie auf unserer Website, wenn sie den Inhalt in der KI-Antwort lesen und dann die Quelle dazu sehen, müssen sie erkennen können, da ist jemand, der sich wirklich wahnsinnig gut mit diesem Zeug auskennt, mit diesem Produkt, mit diesen Leistungen. Da ist jemand, der mit tiefem Expertenwissen mich als einen, der keine Ahnung hat im Moment davon, versucht aufzuschlauen. Und dann entsteht das, was wir uns alle wünschen. Ja, EAT sagen die SEOs dazu. Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Ja, also Erfahrung mit etwas, daraus steht Expertise. Aus der Expertise entsteht die Autorität auf das Thema, auf die Produktwelt, und aus dieser Autorität entsteht Vertrauen uns gegenüber als Anbieter. Das ist das, was wir wollen. Das alles muss in den passenden Kontext gepackt werden. Also, wir sollten auf einer Webseite, auf der wir Content veröffentlichen, in jeder Art von Content, egal ob wir ihn jetzt direkt bei uns auf der Webseite veröffentlichen, ob wir ihn auf der Webseite Dritter veröffentlichen, da werde ich gleich bei den praktischen Beispielen, die ich sogar ein bisschen versucht habe, nach Branche einzuteilen, ein bisschen intensiver drauf ausgehen, ganz sicher gehen, dass wir ausreichend Kontext herstellen. Also, wo sind wir verortet im Gesamtsystem des wirtschaftlichen Spektrums von Deutschland und der Welt? Ja, sind wir eine Weiterbildungseinrichtung? Sind wir eine Agentur? Sind wir ein Dienstleister? Sind wir ein lokaler Dienstleister? Sind wir ein nationaler Dienstleister? Sind wir, was weiß ich, im Transportwesen zu finden? Oder sind wir ein Industrieunternehmen? Um solche Art von Kontext geht es. Also, das wird klar durch die Informationstiefe, die wir bieten, und das wird andererseits klar dadurch, dass wir uns nur auf unsere Kernkompetenzen bei der Veröffentlichung von Inhalten konzentrieren, dass wir also nicht rumschwafeln, dass wir nicht versuchen, zu allem und zu jedem eine Meinung zu haben. Früher mal ein Gegenbeispiel, damit es ein bisschen klarer wird. Früher wurde das Bloggen für jedermann als ein ganz wichtiges Kriterium dafür erkannt, um Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig die Expertise einer Domain aufzubauen. Und irgendwann ging dem Klamotten-E-Commerce die Ideen für Klamottenthemen aus. Und dann fing man an, auch übers Zigarrerauchen zum Beispiel zu schreiben, weil man meinte, ja, ein Teil der Herren, die bei uns ihre Klamotten online kaufen könnten, raucht ja auch Zigarre. Und das ist meines Erachtens nach dann halt schon sehr, sehr, sehr weit weg vom Thema. Da verwässert im Prinzip der Inhalt den Kontext, in dem wir uns einbinden wollen. Das sollten wir zukünftig nicht mehr tun. Um über das Zigarrerauchen zu schreiben, das sollten wir anderen Leuten überlassen, wenn wir im Klamotten-E-Commerce sind. Ja, das ist das, was ich meine. Es ist also wichtig, dass aus all den Inhalten, die wir künftig veröffentlichen, klar wird, wo unsere Stärken sind, wo wir ein unverzichtbarer Bestandteil einer Suchergebnisseite, einer KI-Antwort oder einer Suchergebnisseite in TikTok sein sollten. Und dann ist da einfach das Thema Aktualität, Multimedialität und die Art und Weise, wie wir versuchen, die Informationen, die wir zur Verfügung stellen, zu untermauern. Das sind nochmal drei wichtige Aspekte, auf die ich gern eingehen will. Wenn also etwas, worüber geschrieben wird, zeitkritisch ist, dann sollte es von uns immer aktuell gehalten werden. Das hat oft dazu geführt, dass Menschen nur über sogenannte Evergreen-Themen geblockt haben, also Dinge, die sich halt über die Jahre nur ganz wenig oder gar nicht verändern, weil man dann halt auf diesen Aktualitätsaspekt nicht eingehen musste. Aber wenn wir nicht umhinkommen, weil es zum Beispiel eine Branche ist, in der wir uns befinden, wo die Produkt- und Leistungsentwicklung halt sehr schnelle Innovationszyklen hat, dann können wir sowas wie Aktualität nicht außer Acht lassen, sonst sind wir nicht relevant genug. Dann können wir nicht einfach nur Evergreen-Themen uns rauspicken. So funktioniert die Welt nicht. Dann müssen wir praktisch lieber weniger veröffentlichen, aber das, was wir veröffentlicht haben, sehr viel schneller immer wieder auf Aktualität prüfen und bei Bedarf halt aktualisieren, ergänzen, erweitern. Es müssen vielleicht Absätze gestrichen werden, die veraltet sind, dafür aber neue Absätze hinzugefügt werden, die neue Entwicklungen in diesem Thema in den Fokus nehmen. Dann ist da die Multimedialität. Ja, sehr viele Unternehmungen haben eigentlich weitestgehend nur in Text kommuniziert, bis noch weit in die 20er Jahre hinein. Und die Aufgabe dieser zweiten Hälfte der 20er Jahre wird es sein, den Weg hin zur Multimedialität zu finden. Also in den drei wichtigen Konzepten zu denken. Das ist einmal Text, das ist dann im zweiten Audio und das ist im dritten definitiv Video. Dem gehört meines Erachtens nach die Zukunft. Nichts wird so intensiv konsumiert, schon in den Jahren 2024 und 2025, wie Informationen, Inhalte auf Videoplattformen, wie YouTube, wie TikTok. Oder aber die Videoteilbereiche großer Plattformen, wie eben zum Beispiel InstaReels. Wenn es darum geht, Informationen zu bestätigen, zu verdichten, ihnen noch mehr Bedeutung beizumessen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass alles, was wir schreiben, immer belegt sein sollte mit Quellen. So eine Quelle kann zum Beispiel eben auch eine Kundenstimme sein, die bestätigt die hohe Qualität des Produkts, die tiefe Qualität der Dienstleistung, die die Unternehmung leistet. Es muss gelingen, neben der Darlegung von Fakten, auch die Bestätigung dieser Fakten in den Contentstücken, die wir veröffentlichen, zu einzubauen und das beides in einer Balance geschickt miteinander zu verbinden. Also kein Fakt ohne Beleg, kein Contentstück ohne Bezug zur Realität, ohne den Beweis durch Dritte, dass das, was wir da schreiben, dass das tatsächlich wahr ist. Was bedeutet das ganz konkret für einzelne Branchen zum Beispiel? Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen in der Website Boosting. Das war schon Anfang 2025. Und da hat der Kollege über KI-SEO, wie man es damals noch genannt hat, ja, AIO, LLMO, Geo, wie auch immer wir es heute nennen, gesprochen und hat das an ein paar Beispielen festgemacht. Das fand ich ganz spannend, so konkret zu sein. Und ich habe mir ein paar Dinge rausgepickt, die ich dafür besonders wichtig halte. Also was hilft uns, in KI-Antworten präsenter zu sein als bisher oder eine Präsenz zu schaffen für den Fall, dass es diese Präsenz dort noch gar nicht geben sollte, wenn man zum Beispiel im Weiterbildungsbereich unterwegs ist, also wenn man Seminare anbietet, wenn man in einer Schule ist, wenn man in einer Universität ist. Also worauf kommt es da an? Und ich mag jetzt einfach für verschiedene solcher Branchen beispielhaft erklären, worum man sich im Online-Marketing kümmern sollte, um dieses Ziel zu erreichen. Also Weiterbildung. Quellen aufbauen auf autoritären Domains. Also nicht nur an die eigene Domain denken und dort Content aufbauen, sondern sich ganz geschickt auch auf Domains, die zum Beispiel Hochschulen vergleichen, die Ausbildungssysteme vergleichen, die Bildungswege miteinander vergleichen, einbringen mit Content, mit den eigenen Produkten, mit den eigenen Leistungen. Für diese Domains, aber auch für die eigene Domain, qualitativ hochwertigen Content erstellen, diesen klar strukturieren und mit dem Expertenwissen, das wir haben als ein Weiterbildungsanbieter, sehr geschickt untermauern. Dann braucht es Präsenz auf allen relevanten Plattformen. Wenn ich Weiterbildung anbiete, nehmen wir mal an Seminare, dann geht es nicht ohne Präsenzen auf so Plattformen wie Semigator.de oder Kursfinder.de. Das gehört dazu. Wenn Suchmaschinen, wenn andere Systeme genau solche Drittplattformen dazu nutzen, um zum Beispiel die 5 renommiertesten Anbieter für Google Analytics Seminare in Berlin in einer KI-Antwort aufzulisten, dann suchen die nicht unbedingt auf den direkten Anbieter-Webseiten, sondern die versuchen eine in Anführungszeichen neutrale Quelle zu nutzen, um das zu beantworten. Und das sind dann oft eben genau solche Plattformen. Finden wir also auf solchen Plattformen nicht statt, dann finden wir eben in der KI-Antwort nicht statt. Wenn wir an die eigenen Inhalte denken, dann immer klar strukturiert mit eindeutigen Überschriften, mit prägnanten Antworten auf potenzielle Fragen, die sich Nutzende rund um dieses Weiterbildungsprodukt stellen könnten. Und wir müssen immer beweisen, dass wir zur guten Seite der Macht gehören. Das heißt hier, dass wir Zertifizierungen, dass wir Akkreditierungen, dass wir die Bewertungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern prominent zur Schau stellen. Zweites Beispiel, Finanzen. Ich bin Versicherungsvertreter oder ich bin eine Bank, ich bin eine Versicherung oder dergleichen. Dann ist es wichtig, nicht nur die eigene Website mit all der Expertise aufzubauen, die wir im Unternehmen haben, sondern es gilt auch hier wieder, auf vertrauenswürdigen Webseiten Dritter ausreichend vorzukommen. Das sind Finanzportale. Welche Portale, welche Webseiten, welche dritten Anbieter, welche objektiven Webseiten für das eigene Thema, hier Finanzen, gerade eben Weiterbildung, im nächsten Schritt dann vielleicht, was weiß ich, Gastronomie oder Tourismus besonders spannend sind. Das lässt sich durchaus rausfinden, wenn man jetzt selber anfangen würde, ganz bestimmte Themen in ChatGPT oder Perplexity abzufragen. Ich neige aber dazu, das toolbasiert zu tun. Rankscale.io ist zum Beispiel ein solches Tool, mit dem ich die eigene Webseite zuerst analysieren lassen kann. Das System versucht dann wirklich die Schwerpunkte des Produkt- und Dienstleistungsspektrums zu analysieren. Es bietet dann eben alles, was es gefunden hat, an. Du selbst kannst dir dann rauspicken, was von dem, was das Tool an Schwerpunkten gefunden hat, willst du jetzt genau untersuchen. Und dann kann man sich zu diesen konkreten Themen, die untersucht werden sollen, kann man sich aus einer Liste von Prompts, Beispielprompts rauspicken, die in regelmäßigen Abständen, täglich, wöchentlich, monatlich halte ich vielleicht ein bisschen zu wenig frequent abgefragt werden, und dann bekommt man wirklich eine detaillierte Info darüber, nicht nur, ob man in diesen Antworten der KI-Systeme schon vorkommt, sondern wer da sonst noch so vorkommt, wer dort als Marke genannt wird, aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, wer dort als Quelle für die entstandenen Texte herangezogen wurde. Und genau diese Quellen, da wird man sehen, wenn man das eine Weile laufen lässt, da gibt es ganz bestimmte Anbieter, ganz bestimmte Content-Cluster, die immer wieder auftauchen in diesen Antworten als Referenz, als eine offensichtlich hochvertrauenswürdige Quelle. Und dort, in diesen hochvertrauenswürdigen Quellen aus der Sicht der KI-Systeme, dort müssen wir einen Weg reinfinden. Das wäre eine wichtige Aufgabe. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Finanzen. Alle Unternehmensinformationen sollten in allen wichtigen Vergleichsportalen enthalten sein, weil gerade im Finanzbereich, wenn es zum Beispiel um Kredite geht, wenn es um Versicherungen geht, dann neigen die Leute heute doch sehr, sehr stark dazu, vorher ein Vergleichssystem zu befragen. Was ist die günstigste Berufsunfähigkeitsversicherung für jemanden, der, was weiß ich, als Handwerker arbeitet und so weiter und so fort. Und das klappern die Leute nicht von Website zu Website ab, sondern das wollen die Leute mit einem Vergleichssystem, mit einer Vergleichsplattform erledigen. Und wenn wir da nicht dabei sind, dann sind wir nicht in der engeren Auswahl beim User. Und wenn wir dort nicht dabei sind, weil diese Vergleichsplattform eben oft als eine vertrauenswürdige Quelle als Drittanbieter von Informationen eher in einer KI-Antwort sich wiederfinden wird als die Informationen, die wir auf unserer Website direkt zur Verfügung stellen. Auch deswegen ist es wichtig, weil wir sonst in den KI-Antworten eben nicht vorkommen. Und es dürfte sehr hilfreich sein, mit solchen etablierten Finanzmedien, da geht's dann in die Richtung PR, ja, Partnerschaften einzugehen. Also Content für dort zur Verfügung zu stellen, in Podcasts, die dort vielleicht stattfinden, als Gast präsent zu sein, auf Veranstaltungen als Aussteller, als Sponsor, als Vortragender präsent zu sein, als Interviewpartner für Fachbeiträge den jeweiligen Medien zur Verfügung zu stellen. Dass man also Teil deren Kosmos wird. Das halte ich für wichtig. Meine Stufe kleiner, ja, Weiterbildung, Finanzen klingt jetzt immer gleich so groß und wir hören dann immer gleich da hier Bank und dort Semigator oder so. Nein, auch fürs Restaurant, für das Hotel, für eine Bar ist das alles wichtig. Ja, viele Leute könnten in der Zukunft auf die Idee kommen, ihren ganzen Urlaub mit ChatGPT oder Perplexity zu planen. Und dann kommen immer solche Fragen auf, wie nennen wir jetzt die 5 besten italienischen Restaurants in der Nähe unserer Hotelunterkunft. Und dann möchten wir natürlich gerne, dass unser Restaurant, dass unsere Bar, dass wenn die Hotelsuche nach einem Hotel gestartet wird, dass unser Hotel für die Region, in der gerade gesucht wird, Teil der Antwort in ChatGPT oder in Gemini ist. Das geht vor allem durch die Präsenz auf wichtigen Bewertungsplattformen. Da ist zum einen natürlich immer Google Maps an erster Stelle. Da gibt's aber eben auch, je nachdem, wo sich das befindet, Yelp, da gibt's TripAdvisor, da gibt es Booking.com als wichtige Plattform. Diese Plattformen bieten ja nicht nur die sehr, sehr wichtigen positiven Bewertungen und Rezensionen der Gäste. Das ist der erste wichtige Punkt, der da eine Rolle spielt, sondern sie bieten auch die wichtigsten Unternehmensinformationen. Ja, sehr viele Leute besuchen die Webseiten der Leute, die dann in so einer KI-Antwort enthalten sind, gar nicht unbedingt, sondern die fordern das dann über die KI an. Gib mir jetzt die Telefonnummern von den Läden oder gib mir die Adressen und einen Link zur Anfahrt mit Google Maps. Also alles wird dann im KI-System geliefert und damit das KI-System entsprechend antworten kann, sollten wir halt über Plattformen wie Google Maps oder Yelp oder was weiß ich, im Restaurantbereich zum Beispiel sowas wie OpenTable und im Museumsbereich sowas wie TripAdvisor zum Beispiel präsent sein. Das betrifft dann so Themen wie Öffnungszeiten, aber auch Fotos. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Entscheidungsmerkmal in diesem Local-Bereich, neben den Bewertungen, neben der Tatsache, ob der Laden gerade offen ist oder eben nicht, spielt bei Restaurants so etwas wie das Menü und generell bei fast allen Unternehmungen so etwas wie die Qualität und die Menge der zur Verfügung stehenden Fotos eine große Rolle, ob man sich für uns entscheidet als das Restaurant am Abend, als das Hotel für den Städtetrip und so weiter und so fort. Und weil Systeme wissen, was in solchen Kontexten von Bedeutung ist, deswegen richtet sich halt eben das Auswählen ganz bestimmter Anbieter für ganz bestimmte Suchergebnisseiten, für ganz bestimmte Prompt-Antworten nach diesen Kriterien. Local SEO, alles, was wir in lokaler Suchmaschinenoptimierung bisher gemacht haben, befördert also gerade für lokale Anbieter und damit, das Restaurant steht da jetzt nur beispielhaft, das Hotel, ja, sondern das betrifft genauso gut die Rechtsanwaltskanzlei, das Textilreinigungsunternehmen mit 5 Filialen irgendwo in einer mittelgroßen Stadt und deren Umgebung. Aber eben auch so etwas wie eine Physiotherapiepraxis, eine Apotheke oder sowas eben wie ein kleines, privat geführtes Museum. Davon gibt's in Berlin eine ganze Menge und die buhlen alle um die gleichen Gäste, um Wochenendtouristen und so weiter. Und ja, wenn da jemand nach den 5 coolsten Museen in Berlin, die auch am Wochenende geöffnet haben, sucht, dann möchten wir gerne einfach, wenn wir eines dieser Museen sind, dass wir Teil einer solchen Suchergebnisliste, dass wir Teil einer solchen Anfrage bei TripAdvisor, dass wir Teil einer solchen Antwort bei Gemini oder Perplexity sind. Und da spielen einfach solche Sachen wie Local SEO, das Teil von Communities, Teil von großen Plattformen, Teil von Plattformen, wo sehr viele Bewertungen für uns zu finden sind, das spielt einfach eine riesengroße Rolle. Und was natürlich auch nicht ganz dumm ist, wenn man halt dann einen Online-Reservierungsprozess hat, der, wenn die Leute sich dann über den Rechercheprozess für uns entscheiden, dann praktisch auch den Rest vom Schützenfest in genau der Welt, in der sich der Mensch gerade befindet, abdecken lässt. Nämlich, dass online der Tisch reserviert, das Museumsticket gekauft oder ein Beratungstermin beim Anwalt gebucht werden kann. Und man merkt jetzt schon aus diesen 3 Beispielen, Weiterbildung, Finanzen, Restaurant, Gastronomie, dass sich sowas wie ein Muster dass sich da so was wie ein Muster entwickelt. Ich will das Muster vielleicht noch ein bisschen verstärken, indem ich auch noch ein paar Dinge, die für das Thema Tourismus und Reise ganz besonders bedeutsam sind, aufliste. Ja, also auch hier wieder die Präsenz auf den wichtigsten Reiseplattformen. Es reicht einfach nicht, nur die eigene Webseite zu haben. Ich muss mein Angebot auch auf diesen großen Plattformen haben, über die sehr viele Menschen sich einen ersten Eindruck vom Gesamtangebot machen. Im Reisebereich wäre das sowas wie, was weiß ich, Expedia, Hotels.com, Kayak oder Trivago, aber auch wieder TripAdvisor oder Booking.com. Ja. Ich muss neben dieser Präsenz auf diesen großen Plattformen, aber auch meine eigene Internetpräsenz ausreichend stärken, damit klar wird, dass diese Angebote von einer Unternehmung kommen, die wirklich eine hohe Expertise in diesem Themenbereich hat. Reisetipps. Der gesamte Bereich der Beratung vor der Reiseentscheidung, also was kann man an 3 Tagen, an was kann man an einem verlängerten Wochenende auf Korfu machen? Was sind die 10 wichtigsten Dinge, die man an einem an einer Wochenendreise in Barcelona tun kann, wenn man solche Reisen anbietet und Menschen solche Fragen an Suchsysteme stellen? Dann sollten wir mit einem Stück Content gut Antwort darauf geben können, denn wenn dann aus unserer Webseite all diese Reisetipps kommen und wir dann auf Basis dieser Reisetipps demjenigen sagen, du kannst das übrigens auch direkt bei uns buchen, ja, dann wird der Mensch das am Ende auch tun. Und zwar egal, wo er recherchiert und egal, wo er im ersten Schritt diese Antwort bekommt. Also das findet gerade eben diese ganze Vorrecherche findet dann nicht mehr zwingend bei uns auf der Webseite statt. Vieles von dem, was wir da auf unserer Webseite veröffentlichen, wird zum Beispiel als Quelle genutzt für eine KI-Antwort. Aber wenn jemand dann schon genauer wissen will, wo kommen diese Infos her, oder dann als nächsten Prompt fragt, wo könnte ich denn genau einen solchen Reisebaustein buchen, dann ist es höchstwahrscheinlich schon so, dass das System dann mit uns als Anbieter und mit unseren Kontaktdaten antworten wird. Und das ist es genau, was wir wollen. Dass nicht mehr die gesamte Customer Journey auf unserer Webseite stattfindet, weil uns die KI-Systeme das Antworten auf die Fragen, so wie es bisher stattgefunden hat, nämlich mit einem Klick hin zu unserem Blogbeitrag auf der Webseite, wo das alles dann ausführlich erklärt wurde, weil uns das genommen wurde, das kommt uns erstmal schlimm vor. Das kommt uns erstmal als ein Abschneiden von Hoheit über die Zielgruppe oder sowas in der Art vor. Aber wenn wir in einem nächsten Schritt diese Veränderung, die da unaufhaltsam kommt, wenn wir die zulassen, wenn wir die positiv annehmen und dann eine Antwort auf diese Veränderung finden, dann werden wir auch über diese Systeme unsere Informationen an den Mann und an die Frau bringen können. Die werden dann über tiefergehende Recherche, gerade wenn es in die konkrete Anbieter-Nachfrage geht, uns als Teil der Antwort in einem solchen System finden und dann dort, von dort aus, von dieser sehr viel tieferen Recherche-Phase aus auf unserer Webseite wechseln und den Buchungsprozess durchführen. Deswegen ist es wichtig, dass wir dann, weil dann wird es wichtig, ja, dass wir den Buchungsprozess optimieren, dass wir, wenn wir jetzt gerade wieder auf der Webseite des Unternehmens sind mit dem Buchungsprozess, Local SEO trotzdem nicht außer Acht lassen, weil halt Tourismus immer einen lokalen Bezug hat. Also es muss uns gelingen, dass die Kategorien, die für ganz bestimmte Regionen der Welt stehen, dass die dann halt eben auch einen lokalen Bezug haben zu den Hotels, zu den Events, zu den Aktivitäten, zu den Restaurants, die wir auf unserer Plattform dann verkaufen möchten, dass es da eine Relevanz dazu gibt. Und wir brauchen wieder diese Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern, Domains aus der Branche. Also auch da wieder gibt es eine Chance, irgendwo mit einem Reiseinfluencer zusammenzuarbeiten, mit einem Reiseblogger irgendeine Art von Kooperation einzugehen, sich, wenn wir konkrete Experten für ganz bestimmte Reiseregionen haben und wir einfach wissen, dass für diese Reiseregionen ganz bestimmte Verlage, ganz bestimmte Content-Anbieter eine besonders starke Expertise haben, dass wir diese Menschen zusammenbringen, den Experten aus unserer Unternehmung und dann diesen Anbieter, diesen konkreten Content-Lieferanten rund um dieses sehr spezielle touristische Thema und dass dort ein Austausch stattfindet, dass wir für die Plattform dort Content bieten können, dass wir uns als Interviewpartner zur Verfügung stellen, dass wir vielleicht den Podcast sponsern oder dass wir an Veranstaltungen, die dieser Content-Lieferant, die dieser Content-Creator organisiert, dass wir Teil dieser Veranstaltung werden können. Also, am Ende des Tages sind es meines Erachtens nach 8 Punkte, auf die das immer mehr oder weniger hinausläuft. Das muss man dann adaptieren auf die jeweilige Branche, aber am Ende sind es halt wirklich 8 Punkte, um die es sich da dreht. Erstens, trage dein Unternehmen in alle relevanten Verzeichnisse und Plattformen ein, die für deine Branche von Bedeutung sind. Zweitens, sichere dir Plätze in Bestenlisten, die es zu deinen Produkten und deinen Dienstleistungen gibt. Und wenn es diese Bestenlisten noch nicht geben sollte, dann schreibe sie einfach selber. Drittens, sorge dafür, dass es ausreichend Bewertungen über deine Produkte und Leistungen gibt und veröffentliche diese Rezensionen. Wenn wir im Industriebereich unterwegs sind, aber im Prinzip auch im B2C funktioniert das weitestgehend gut, erstelle Fallstudien, erstelle Success Stories, interviewe zufriedene Kunden, sorge auf diese Art und Weise also dafür, dass eine Menge Social Proof auf deiner eigenen Internetseite, aber auch im restlichen World Wide Web zur Verfügung steht, der eindeutig darüber Auskunft gibt, dass euer Unternehmen, dass deine Institution zur guten Seite der Macht gehört. Nutze auf allen Produkt- und Dienstleistungsseiten. Aber ich würde sogar auch sagen, in Blogbeiträgen das FAQ-Format und verwende dafür unbedingt strukturierte Daten. Strukturierte Daten, schema.org, unbedingt diese Webseite aufrufen. Wer mit dem Begriff strukturierte Daten noch nichts anfangen kann, sollte sich unbedingt darüber informieren. Verwende jedes strukturierte Datenformat, das für dein Internetangebot möglich ist in der Verwendung. Wir haben davon 5 Stück auf unserer Webseite. Wir bieten Seminare an, das sind Events. Wir sind ein lokales Unternehmen, haben also das da drauf. Wir haben das FAQ-Format. Wir haben Produkte da drauf, die wir genauer auszeichnen. Also es gibt Schemata, es gibt strukturierte Datenformate für sehr, 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 sehr viele, sehr unterschiedliche Informationen. Für Bücher, für jedwede Form von lokalem Anbieter, runtergebrochen bis zum Zahnarzt oder zum Hotel, für Berufszweige. Schaut euch diese Webseite gründlich an und nutzt das FAQ-Format. Ja, das nochmal ganz deutlich gesagt, vielleicht sogar noch ein zweites Mal gesagt. Da haben wir jetzt Punkt 4 und Punkt 5. Punkt 6 wäre, publiziere Preise, wo auch immer das möglich ist. Viele Leute wollen irgendwann wissen, was es kostet. Und sie fragen das auch diese KI-Systeme. Und die KI-Systeme können euch natürlich nur in diese Antwort einbinden, wenn bei euch ein Preis steht. Ich weiß, dass das eine endlose Diskussion ist mit den Preisen. Gerade im Dienstleistungsspektrum wird das Veröffentlichen von Preisen heiß diskutiert. Doch ganz generell gilt natürlich für jeden Menschen, man kauft die Katze ungern im Sack. Man will einfach wissen, was einen der Spaß kostet. 7. Kommuniziere natürlich und verständlich. Das ist das, was wir vorher hatten. Du musst aus der Perspektive deines zukünftigen Nutzers heraus die Vorteile und den Nutzen deines Produkts kommunizieren können. Und du solltest das halt nicht schlagworthaft tun, so dass es schon danach riecht, als wäre es nur für eine Maschine geschrieben, damit du dort irgendwie gut platziert bist, sondern in einer leicht verständlichen Sprache, die für jeden deiner potenziellen Kunden so konsumierbar ist, dass er am Ende versteht, ob das Produkt, die Dienstleistung, so wie sie hier offeriert wird, ob das genau das ist, was er sucht, oder ob das eben nicht das ist, was er sucht. Also es muss uns am Ende gelingen, mit den Inhalten, die wir zur Verfügung stellen, entweder durch den direkten Konsum auf unserer Webseite oder über den Konsum über so eine KI-Antwortmaschine und deren Antworttext eine qualifizierte Antwort zu ermöglichen. Also der Mensch, der gerade unser Thema, unsere Produktwelt recherchiert, muss einfach irgendwann am Ende des Rechercheprozesses ganz klar sagen können, ja, das will ich oder nein, das will ich nicht. Und dabei kann neben Produkt- und Leistungsseiten durchaus auch das, was wir immer so schnell und vielleicht auch ein bisschen schludrig als Bloggen bezeichnen, das kann dabei helfen. Obwohl ich ja immer noch glaube, dass wir eher im Magazinformat denken sollten, im Ratgeberformat denken sollten und hier immer wieder das Ratgebende, ja, im Kopf behalten. Also im Stile eines Empfehlens, eines guten Ratgebens, eines Expertise-Teilens kommunizieren in diesen Blogbeiträgen. 8 ganz praktische Dinge. Und wir hatten es gerade etwas detaillierter für 4 Branchen mal dargestellt. Aber man sieht, egal über welche Branche man danach denkt, am Ende lässt sich's immer auf diese 8 Punkte mehr oder weniger herunterbrechen. Also, Fazit für diese Episode, aber eigentlich für alle 3 Episoden, die sich rund um Firmenwebsites in Zeiten von KI ja drehte. Und mein Fazit ist und bleibt, durch diese neue Welt, die ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, Copilot auftut, verändert sich die Art und Weise, wie Menschen im Internet recherchieren. Und wir müssen als Unternehmen eine Antwort darauf finden. Das heißt, zum allerersten und allerwichtigsten, dass sich unser Verständnis dafür, was digitale Sichtbarkeit ist, dass sich das verändern muss. Bisher wurde digitale Sichtbarkeit eigentlich immer nur darauf reduziert gedacht, in Google gute Platzierungen zu haben und daraus Traffic zu generieren, der dann irgendwie konvertieren kann. Und wer schon ein bisschen fortschrittlicher war, der hat ein paar andere Suchmaschinen mitgedacht und hatte auch schon Social Media Präsenzen. Aber dieses sehr verengte Denken auf die eine Suchmaschine, das muss aufhören. Das muss ganz schnell aufhören, wenn man weiterhin, ja, am eigenen Markt partizipieren will oder aber gar, wenn man in einen neuen Markt einsteigt, darf man sich nicht einzig und allein sich selbst oder durch Berater in diese eine Richtung, nämlich nur da zu Google hin, ja, nur in dieses eine Suchsystem schicken lassen. Neben den besten Platzierungen in diesen klassischen Suchmaschinen spielen jetzt eben auch KI-Systeme wie Perplexity und ChatGPT eine große Rolle. Und wir müssen auch Branchenplattformen und Social-Media-Netzwerke unbedingt mitdenken. In der Episode 1 habe ich schon mal gesagt, ja, SEO ist im Prinzip nicht mehr Search Engine Optimization. Also wir versuchen nicht für irgendwelche Suchmaschinen etwas zu optimieren an unserer Webseite, sondern wenn man bei demselben Kürzel bleiben mag, es ist Search Everywhere Optimization. Wo auch immer jemand nach uns sucht, wollen wir gefunden werden. Wir sehen diese Aufgaben des Online-Marketings also, und das ehrlich gesagt schon länger nicht mehr nur als Maßnahmen für mehr Google-Traffic. Wir arbeiten auf maximale Sichtbarkeit überall dorthin, wo potenzielle Kundinnen und Kunden nach unseren Produkten und Leistungen suchen. Aus meiner Sicht bleibt dafür eine bestens optimierte Firmenwebsite noch länger eines der zentralen Elemente für maximale Online-Omnipräsenz. Auch wenn es nun mehr Wege gibt, wie man an die auf unserer Website bereitgestellten Informationen und Angebote gelangen kann, weil sie eben zum Teil nur als Quelle für eine KI-Antwort genutzt werden. Also der Text eigentlich in einem Drittsystem entsteht. Und zwar vermischt vielleicht auch mit den Texten Dritter. Umso wichtiger wird ein starkes Branding. Der Aufbau und der kontinuierliche Ausbau der eigenen Marke, um überall und kinderleicht Wiedererkennung zu schaffen. Und verwechselt Marke nicht immer mit dem, wir sind da immer schnell dabei, so zu tun, als wäre Marke sowas wie Apple. Oder sowas wie die Telekom. Oder sowas wie Nike. Marke ist auch der beste Bäcker am Ort. Marke ist auch der Schuhmachermeister, der sich in der Region herumgesprochen hat, weil er die beste Qualität abliefert. Und das sieht man an seinen Bewertungen, in seinem Google Maps Profil ebenso wie auf der Webseite, die er für sein kleines Geschäft zur Verfügung stellt, wo eine Menge Kundenstimmen ihn über den Klee loben und wo sein ganzes Produkt- und Dienstleistungssortiment ganz konkret mit lokalem Bezug dargestellt wird. Ja, Marke ist nicht nur das glänzende große Logo, das irgendwo in einer TV-Werbung auftaucht. Marke ist viel tiefer zu verstehen. Und Marke ist auch auf lokalem Level unglaublich wichtig. Die Darstellung des Unternehmens auf wichtigen Branchenplattformen in lokalen Verzeichnissen wie Google Maps muss für all das permanent im Auge behalten werden. Gleiches gilt für Social-Media-Auftritte. Das heißt nicht, dass jeder bei TikTok sein soll. Es gibt ganz bestimmte Geschäftsmodelle, die funktionieren auf Insta sehr gut, andere bei TikTok, die nächsten eher in Snap oder in Facebook oder bei Threads. Das kommt drauf an. Aber Social Media gänzlich außer Acht zu lassen, das halte ich für einen Fehler, weil es kaum noch eine Unternehmung gibt, deren Kundinnen und Kunden nicht in irgendeinem Social Media täglich präsent sind. Und da ist PR. Vor allem, wenn es dann darum geht, Teil des Kosmoses von Fachmedien zu werden, dann gelingt das oft nur über geschickte Public Relations. Die optimale Sichtbarkeit einer Firmenwebseite zahlt also auf die Sichtbarkeit der dahinterstehenden Unternehmung in KI-Systemen ein. Um hier kein Potenzial zu verschwenden, müssen die Ansprüche an die Website-Technik, die Qualität, die Struktur und die Semantik der Inhalte steigen. Wir müssen noch besser werden. Um sowohl in Suchmaschinen als auch in KI-generierten Antworten maximal sichtbar zu sein. Damit endet diese dreiteilige Reihe und ich hoffe, dass all das, was in diesen letzten drei Episoden dieses Happy Optimizing Podcasts aufgelistet, besprochen, aufgezählt, als guter Rat mitgegeben wurde, dass das auf euren Arbeitsplan, auf euren Maßnahmenplan, auf euren Online-Marketing-Fahrplan der Jahre 2026, 2027 schafft. Denn ohne das werden die Dinge echt schwierig. Ich drücke allen ganz doll die Daumen dafür und schließe diese Episode wie alle anderen Episoden zuvor mit meinem sehr, sehr optimistischen Ausspruch. Happy Optimizing!